Wie waren deine ersten 3 bis 6 Monate?
30.
Ja? Okay. Ja. Das erste Unternehmen kaufst du immer zu teuer. Und das musst du einkalkulieren, weil das ist das Lehrgeld, das du zahlen musst, um dann Tage 2 und 3 und 4 und 5 überhaupt irgendwie, um das wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, dass du wirklich irgendwie das Richtige kaufst.
Ah, 4 Millionen, 20%. Wir hatten 800.000 Euro da liegen, kauft sich eine Firma. Seid ihr doof?
Ja.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Also die steile These. Startup war gestern, Nachfolge ist das neue Morgen. Und im Maschinenbau war es eigentlich nie anders. Was denkst du dazu?
Ja, ist eine steile These. Ich behaupte, dass aktuell die Zeit ist, wo es definitiv zutrifft, aber dass es nicht anders war, das glaube ich nicht, weil bis vor ein paar Jahren gab es ja durchaus noch sehr viele Neugründungen im Maschinenbau, also grüne Wiese, ich miete mir eine Halle, ich kaufe mir eine Fräse, ich kaufe mir eine Drehmaschine. Mhm. Das gab es bis vor einigen Jahren auf jeden Fall und klar, die Zeit noch vor meiner Geburt oder um meine Geburt rum, ich bin 1990 geboren, das war ja voll die Zeit, wo die Leute sich selbstständig gemacht haben. Also dass es nie anders war, das würde ich nicht behaupten. Aber aktuell, ja, die letzten 4, 5, vielleicht die letzten 10 Jahre, definitiv so, dass Startup gestern war und es Nachfolger das neue Morgen ist, weil warum soll man im Maschinenbau auf der grünen Wiese anfangen, wenn jetzt, sag ich mal, die ganze Generation, die so in den 90ern, Anfang 2000er, ja, alle, die da jetzt, die da gegründet haben, die gehen ja jetzt alle. So, und das gab, war ja wirklich die Zeit, so in den 90ern, Anfang der 2000er, alle Inserate, alle Unternehmen, die man jetzt sieht oder findet, die sind dann irgendwie seit, na klar, teilweise auch schon seit 70, 80 irgendwo am Markt, schon in der zweiten Generation, die abgibt, aber auch in den 90ern gegründet, Anfang der 2000er gegründet, wo die Leute dann halt Anfang der 2000er waren, die dann so um die 40, Ende 30, Anfang 40, jetzt sind sie halt in dem Alter, dass sie fertig sind, aufhören wollen zu arbeiten und das sind die, die jetzt alle zur Nachfolge anstehen. Und da brauche ich jetzt keine grüne Wiese mehr. Das ist ganz klar so.
Jan, ich versuche dich mal vorzustellen und du sagst gerne am Ende nochmal, ergänzt du gerne, wenn ich was von dir vergessen habe. Hast du verstanden?
Ja, gerne.
Okay, also Jan, du hast einen Weg gemacht, den aus diesem Nachfolgethema, Nachfolgediskurs eigentlich sozusagen weniger Leute gemacht haben. Und zwar, du bist wirklich aus der Branche und als Industriemechaniker angefangen und genau führst heute ein Maschinenbauunternehmen als Eigentümer. Du hast Stationen bei Siemens, MAN Diesel und Burkhardt Compressions, habe ich gefunden, und hast im Head of Field für ganz, warst sozusagen Head of Field für ganz Zentral-Westeuropa.
Ja.
So. Und genau, anstatt in die nächste Führungsrolle zu gehen, so hört es sich an, hast du für dich entschieden, ein Maschinenbauunternehmen zu übernehmen und dem in die externe Nachfolge zu gehen mit vergleichsweise wenig Eigenkapital für eine 7-stellige Summe.
Ja.
Ja, herzlich willkommen. War das sofort vollständig?
Das ist so grob richtig zusammengefasst, passt soweit. Die Position als letztes hieß Head of Field Service, glaube ich. Ja, genau. War auch mal Head of Service Operations, alles irgendwo das gleiche. Du bist halt verantwortlich für das Servicegeschäft. Jetzt muss man das nicht so genau nehmen. Und ja, ist aber richtig. Statt nächste Karrierestufe oder irgendwie Konzern durchzudribbeln, habe ich mich entschieden, richtig zu gestalten.
Wie war die Situation, der Punkt, an dem du gesagt hast, ich will jetzt doch eher was Eigenes, ich will nicht mehr eben genau in der Konzernkarriere in den nächsten Schritt. Wo war das? Saßt du alleine im Büro in Spanien und hast ja, weil du gerade irgendwie reisen musstest und hast gedacht, ah, ich habe keinen Bock mehr, jetzt mache ich was Eigenes. Wie war das?
Also Siemens, MAN, ja, auch Burkhardt Compression waren natürlich alles große Konzerne. Ne? Der ganze Reisen hat auch Spaß gemacht, auch wo man Montage gemacht hat, wo man viel zu als Koordinator war, auch sowas, oder Montagekoordinator war. Es hat alles Spaß gemacht, ne? Ja, auch hier klar, Business Class, um die Welt gejuckelt, High Life und ne, hat sich toll gefühlt. Aber im Endeffekt ist man ja schon gefangen in so einem Korsett von vom Konzern. Und ich wollte halt immer was zu sagen haben. Ich wollte halt immer irgendwo auch Chef sein. Ne? Und klar, auch wenn man dann Head-Off war mit 25 Leuten oder so in der Spitzenzeit oder waren auch mal 30 oder ne, wo man sagt, okay, man ist da jetzt hier toll verantwortlich, Personalverantwortung und sowas. Aber ganz ehrlich, du bist ja eigentlich nur ein besser bezahlter Sachbearbeiter. Ne? Du hast einen Titel so in so einem Konzern. Auch wenn du hinter der Vizepräsident oder was weiß ich auf der Rolle stehen hast und hast dann da 200 Leute unter dir, die richtig krassen Personalentscheidungen kannst du auch nicht einfach so alleine treffen. Ne? Die richtigen Strategieentscheidungen kannst du auch nicht einfach so alleine treffen. Das ist ja auch alles dann einfach nur Politik in so einem Konstrukt, in so einem Konzern. Ja, da geht es halt darum, gut auszusehen, strategisch die richtigen Sachen zu machen, nirgendwo richtig anzuecken, so dieses Ärmel hochkrempeln, wir machen uns mal die Finger schmutzig. Das ist ja quasi so diese ganz alte Garde, die jetzt auch in Rente geht, die es früher so gemacht hat, aber jetzt ist ja alles nur irgendwie so weichgespülte Corporate-Scheiße, muss man ganz ehrlich mal so sagen, ja. Kann man machen, ich war da aber kein Typ für. Ich war jetzt, es gibt Leute, die sind da genau richtig dann halt, ne, die sind dann halt auch Visuale und haben so eine Teflonschicht und die kriegt man auch nicht zu packen, die können sich in so einen Konzern dann durchschlängeln und da auch Karriere machen. Da bin ich jetzt aber nicht so der Typ für.
Und ich habe den Eindruck, du bist so auch von deiner Sprache einfach straight raus, du willst anpacken.
Ich habe keinen. Wer damit ein Problem hat, der kann ja mit jemand anderen reden, der braucht ja nicht mit mir reden, ne? Also ist ja, ganz einfach so. Man muss sich ja nicht mit Dingen beschäftigen, die einen dann irgendwie nur unnötig aufhalten. Das gleiche gilt auch für Personen. Und das ist halt in so einem Konzern dann halt manchmal einfach schwierig, ne? So, ich kann das ja verstehen, dass es dann da, dass dann halt, da kommen halt viele Strömungen zusammen, da kommen viele Leute zusammen, jeder hat seine Interessen, jeder will gut aussehen, jeder will den nächsten Karriereschritt machen, jeder will, ne, nach oben hin gut aussehen, nach unten hin gemocht werden. Geht aber irgendwie alles nicht. Und das war so für mich, da war ich so 30, da habe ich das so erkannt und gesagt, boah, scheiße, ey, wenn du da wirklich durchspielen willst, dann musst du dich ja schon richtig verbiegen. Und da war auch mit 30, habe ich ja auch dann den Job bei Burkhardt bekommen, in der Abteilungsleitung. Vorher war ich ja Projektleiter und ne, irgendwie ohne Personalverantwortung und alles. Aber da habe ich jetzt so richtig gemerkt, so, boah, okay, wenn du das jetzt durchdribbeln willst, dann musst du aber schon echt irgendwie dein Rückgrat irgendwie wegschrauben, den Besenstiel in den Rücken stecken, damit du gerade stehen kannst und dann weitermachen. Das war nichts für mich. So.
Okay.
Also habe ich dann angefangen, mich damit Nachfolge zu beschäftigen oder mit zu sagen, okay, du machst was Eigenes. Und was machst du als Eigenes? Du kannst sagen, okay, ich hätte zum Beispiel auch Freelancer werden können. Im, sag mal, Turbinen- und Verdichtergeschäft. Ja, ist Freelancer dann auch selber noch um die Welt tingeln und alles, wenn du gerade einen Sohn hast, der 2 Jahre alt ist und du bist dann mal irgendwie 3 Monate für ein Projekt sonst wohin, weil als Freelancer bist du dann meistens in so Ländern, da will auch keiner hin. Ist das schon dann auch nicht zur Debatte. Da hat man so abgewogen, okay, was kannst du noch machen? Dann hat man halt so ein bisschen recherchiert, überlegt und dann kann man halt dieses Thema halt nachfolgen. Dann ist man mal so auf Nextchange gelandet, dann ist man mal so irgendwie auf Dup gelandet. Und dann so, da gibt's ja Unternehmen, die kann man kaufen, das ist ja wie bei eBay. Ja, und dann hat man sich so überlegt, so, ja, aber so ein Unternehmen hier, 14 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter, so eine Dreherei, so eine Fräserei, eigentlich ja ganz cool, weil die hast du ja früher, da wo ich gearbeitet habe, bei Siemens, bei MAN, zwischenzeitlich auch nochmal war da Stork drin, die heißen jetzt Bilfinger. Mhm. Die brauchten ja alle solche Firmen, die für die halt Teile herstellen. Das ist eine gute Sache. Da kann man ja mal vielleicht gucken, ob man da nicht einfach mal ein Unternehmen findet. So bin ich da reingekommen. Das war so 2020 rum. So, dann klar, dann gab es da noch Corona und keine Ahnung was. Ich habe trotzdem immer weiter gesucht. Das war dann das, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Das ist so. Also die Historie.
Wie bist du auf deinen jetzigen Betrieb dann wirklich gestoßen? Wie war der Weg, dass du gesagt hast, also du hast bestimmt, wie du schon sagtest, mehrere Plattformen durch, hast dir sozusagen verschiedene Sachen angeguckt, hast wahrscheinlich mit einigen Unternehmern auch ganz konkret schon gesprochen?
Ja, also als ich so 2020 angefangen habe zu suchen, das war immer mehr so, ich habe mal hier und da, wenn man Langeweile hat, ne, so, keine Ahnung, ich hab zum Beispiel erst, seitdem ich jetzt dieses Unternehmen habe, bin ich auf den sozialen Medien unterwegs. Vorher hatte ich die irgendwie nie gehabt, auch so Instagram, Facebook hatte ich nie gehabt. Und während andere so rumgebingt haben, habe ich halt irgendwie auf Nextchange rumgehangen und habe so völlig wahllos irgendwie angeschrieben und so was, ne? War es natürlich mit wenig, war nicht von Erfolg gekrönt natürlich, ne? Und dann ist halt so gekommen, ja, da gab es privat nochmal so ein paar Situationen, halt mit Trennung, Scheidung und ne, Haus auflösen und solche Geschichten, alles, das war so Ende 21, 22. Und dann habe ich in 24 konkret nochmal damit angefangen, ne? Anfang 24 habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt das nochmal angehst, dann musst du das ja auch irgendwo systematisieren. Und das habe ich dann getan. Dann habe ich das quasi ein System für mich aufgesetzt, wo ich mir dann halt meine Suchagenten auch gemacht habe bei Nextchange, bei der DUB. Immer wenn ich benachrichtigt worden bin, direkt ne, habe ich gesagt, okay, ich habe immer einen Anfragentext gefeilt. Ich habe geguckt, okay, kommt eine Reaktion, kommt keine Reaktion. Es gab nicht viele Reaktionen. Wenn es Reaktionen war, dann war so, okay, schick mir mal einen Eigenkapitalnachweis, bevor wir hier mit dem NDA starten und sowas. Und dann habe ich gesagt, was willst du mit dem Eigenkapitalnachweis? Dann habe ich mal was geschickt, was ich so da halt liegen hatte. Ist nicht ausreichend, da muss mindestens irgendwie 100.000 sein oder 150.000 sein oder 20% EK und der Kaufpreis ist 4 Millionen. Und ich sage so, 4 Millionen, 20%, wir hatten 800.000 Euro da liegen und kauft sich eine Firma. Das ist halt ja doof.
Ja, okay.
Ja, das war so die Anfangszeiten. Ja, und dann hat man halt immer weitergemacht. Ich habe mir einfach gesagt, selber, irgendwo muss es ja mal einen geben, weil ich habe ja genauso auch die Betriebsgröße geguckt, weil da hat man sich natürlich auch angefangen zu beschäftigen mit, wie finanziert man, welche Fördermittel gibt es und. Und dann bin ich ziemlich schnell auch dahinter gekommen und habe gesagt, okay, du kannst eigentlich auch einen siebenstelligen Kaufpreis finanzieren. Es gibt Fördermittel, es gibt MBGs, es gibt Banken, die Mezzanin geben, es gibt Verkäuferdarlehen, es gibt verschiedene Bausteine, so eine Firma zu kaufen und fortzuführen. So. Und das habe ich gesagt, so, das machst du. So, ne? Dann suchst du jetzt eine Firma und dann habe ich immer gesucht. Ja, ich habe auch mit einigen Firmen auch schon gesprochen, bei, ja, da bist du dann halt irgendwo, ja, du hast halt viel so gefunden, die waren halt eher so, ja, Rest der Rampe.
Okay.
Ja. Ja. Und dann habe ich, irgendwann habe ich dann die geile Maschinenbau gefunden. Die hat der Eigentümer selber verkauft. Ich habe den wohl im richtigen Moment angeschrieben. Wir haben dann gesprochen. Er hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Wir haben uns getroffen. Und dann ging der Prozess so los. Er war im August 24. So. Und, dann hat man halt angefangen, den Prozess zu gehen, ne? Mit den Banken zu sprechen, mit, Kaufpreisvorstellung, Due Diligence, alles, was dazugehört. Bis es dann halt 9 Monate später zum 1.4.25 zum wirtschaftlichen Übergang gekommen ist.
Ja. Okay. So. Was war der entscheidende Punkt, dass ihr sozusagen so ein bisschen miteinander gematcht habt? Was glaubst du?
Also von meiner Seite aus habe ich mich natürlich gefreut, dass ich da jemanden habe, der überhaupt konkret mit mir sprechen will. Ne? Das war so ein bisschen dann natürlich auch bei mir, ja, also ich habe natürlich, ich bin diesen ganzen Weg natürlich konkret gegangen, der hat angebissen sozusagen und dann war ich natürlich auch heiß, ne? Ich war auch so in so einem richtigen FOMO-Fieber und habe dann so richtig, ne, jeden Schritt sofort angeleiert, sofort den nächsten Schritt, also ne, sofort gesagt, okay, wann können wir uns treffen, wann kann ich in den Betrieb kommen, Betrieb angeschaut, hab geguckt, okay, ja, hier hast du noch einen Weg zu gehen, okay, was ist der Kaufpreisvorstellung, zack, 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 ging dann hintereinander alles so, ne?
Und ihr untereinander, habt ihr miteinander gematcht? Also ich meine, ihr seid beide Maschinenbauer wahrscheinlich, war der vorher
rein? Der war halt der Spannungsmechaniker. Also wir haben am Anfang, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass man gematcht hat, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, 13 Monate, 14 Monate später, ja, mag ich ihn nicht mehr so.
Okay, gut. Ja. Also das heißt, ein paar Sachen sind auch nicht so gut gelaufen. Können wir auch gerne nochmal drauf gucken. Musst du auch aufpassen, was du davon erzählen willst.
Aber ich kann davon alles erzählen. Also ob der Kollege jetzt den Podcast hier hört, weiß ich noch nicht mal. Und ob der danach dann sagt, der findet das blöd oder kacke, ist mir ehrlich gesagt auch egal.
Ja.
Also,
dass da gleich
Spannung existieren, das weiß der mittlerweile auch selber.
Okay. Sag mal, wie hast du quasi den Kaufpreis? Kannst du was zum Kaufpreis sagen? Was für Zahlen willst du mal transparent machen?
Ja, also siebenstellig ist er schon, ne? Ist jetzt keine 5 Millionen, ist aber auch nicht, ist genauso 1 Million, aber ist halt schon siebenstellig. Also ist schon auch so, wenn es nicht funktioniert, dass es richtig wehtut, ne?
Ja, okay. Genau. Und ja, dann, du hast sozusagen, also sagen wir mal, du hast deine 3 Millionen da irgendwie finanziert, als Beispiel. Wie bist du vorgegangen? Welchen Teil hast du sozusagen woher bekommen?
Also im Grunde genommen ist es ganz, sind es zwei Sachen gewesen. 30% Verkäuferdarlehen, 70% KfW.
Ja.
Und okay. Klar, du musst mit einer Bank sprechen. Bei mir war es die Deutsche Bank. Du musst mit denen halt sprechen. Dann geht man halt dahin, okay, 30% Verkäuferdarlehen. Der Käufer ist dann auch noch relativ jung gewesen, so Mitte 40. Das heißt, der hat auch noch Zeit, das Geld zurückzubekommen. Mhm. Man muss da nicht in kurzer Zeit irgendwie viel tilgen.
Also dein Alter spielt einfach nochmal eine entscheidende Rolle. Wie lange hast du eigentlich Zeit, um sozusagen das Kapital zurückzuführen?
Ja, in der Regel sagt aber so eine Bank sagt so, okay, Unternehmenskauf, wir wollen es innerhalb von 7 bis 10 Jahren haben. Mhm. Ein Baustein bei mir ist jetzt 15 Jahre, also ich habe zwei Bausteine. Das ist einmal der KfW 365, den kriegt eine Gesellschaft, eine GmbH, und ich habe auf der privaten Seite den KfW 077, also Gründung, ERP, was weiß ich, der war da gerade neu im Dezember 24, bekommen, und der ist halt, läuft auf 15 Jahre, ne? Ja. 5 Jahre tilgungsfrei, innerhalb dieser 5 Jahre wird halt der Verkäuferdarlehen getilgt, dann ist die Tilgungszeit, dann ist der Verkäuferdarlehen weg und dann geht's halt in die Tilgung von dem Darlehen. Und der andere große Baustein, also die Hälfte des Kaufpreises, ist quasi über ein KfW 365 und der läuft über 10 Jahre, ein Jahr tilgungsfrei. Das ist so eine typische Range, wo eine Bank sagt, 7 bis 10 Jahre muss ein Ding durch sein. Je nachdem, was du machst, wenn du jetzt einen Share-Deal machst, kannst du auch auf 10 Jahre durchaus gehen. Wenn du jetzt natürlich gerade irgendwie 55 bist und kaufst eine Firma, ist schon, dann wenn die ja, schwierig, schwierig bei den Banken. Ja. Ich war jetzt zum Zeitpunkt des Kaufes 35. Ja, also gerade noch 34, 35 geworden. Also ich habe ja noch 30 Jahre. Und auch wenn es in die Hose geht, weil für alles, was man tut, nimmt man eine privatschuldnerische Haftung auf. Ja? Und auch wenn es in die Hose geht, habe ich halt noch 50 Jahre Zeit zu bluten.
Ja, so, okay.
Ne? Genau. So, das ist dann halt immer so, ja, das spielt alles Sachen, die spielen halt da rein. Und die KfW-Mittel, die sind halt abgesichert durch eine Bürgschaftsbank. Hier in NRW ist es die Bürgschaftsbank NRW. Da zahlt man dann auch nochmal einen Prozentsatz an Zinsen, ne? Weil zum Beispiel dieser KfW 077, da kann jetzt jeder nachgoogeln, da kann ich auch sagen, das ist 500.000 gewesen. Mhm. Weil okay, das ist die maximale Summe, die man da kriegt als ERP-Gründungskredit. Der ist abgesichert zu 100% bei der Bürgschaftsbank. Also wenn es vor die Hunde geht, hat, sagt die Deutsche Bank, hab kein Risiko. Die Bürgschaftsbank kommt natürlich zu mir. Der andere, der KfW 365, der ist zu 80% abgesichert. So, aber dann, das ist natürlich dann immer auch so, die Banken wollen natürlich sehen, ist der Typ persönlich fachlich geeignet, trauen wir dem dazu, hat die Firma eine gute Substanz, kann die Firma diesen Kapitaldienst tragen? Es geht ja immer um Kapitaldienstfähigkeit. Es geht ja, viel ist ja in diesem ganzen Nachfolgegeschäft, okay, alle reden von Multiples, EBIT und EBITDA und keine Ahnung, im Endeffekt musst du gucken, dass das, was du für die Firma bezahlst, aus der Firma heraus erwirtschaftet werden kann, ohne dass du der Firma den Hals abschnürzt. So. Und das sind dann so Sachen, das muss man halt betrachten. Und das betrachten auch die Banken. Und dann halt, was bist du für ein Typ, ne? Trauen die dir dazu? Und wie sind die einzelnen Bausteine? Und hier habe ich jetzt halt einen großen Eigenkapitalersatz durch das Verkäuferdarlehen mit eingebracht, weil 30% als Verkäuferdarlehen ist schon ordentlich. In der Regel bewegt sich ja der eher so zwischen 10% und 20%. Ja, aber das war dann halt auch so, die Bedingungen, wo ich dem Verkäufer gesagt habe, ja, wenn er mit mir machen will, musst du 30%. Sonst okay, funktioniert das nicht.
Das heißt aber sozusagen in der Kombination, also das kann man ja sagen, sozusagen zum einen das Verkäuferdarlehen als auch deine selbstschuldnerischen Bürgschaften, das waren sozusagen die Elemente, die eigentlich dir dazu geführt haben, weil im Prinzip du hast eigentlich komplett ohne Eigenkapital finanziert.
Ja, ich habe die Kaufnebenkosten dann schon selber finanziert, ne? Das ist ja auch schon ein mittlerer fünfstelliger Betrag gewesen. Das ist ja Notar, Anwalt, Due Diligence Kosten und so was alles. Die musst du halt nehmen. Du hast auch initial auch Gebühren bei Bürgschaftsbank, bei Banken und sowas, die dann halt auch haben wollen. Die musst du halt hinlegen. Aber so im Initial, also der reine Kaufpreis ist halt ohne Eigenkapital gelaufen. Ich habe am Anfang gar nicht so das realisiert, dass das so ungewöhnlich ist, bis man dann halt so in diese Nachfolgebubble so reingerutscht ist und sowas. Und man gelernt hat, so, okay, dann wurde es schon in so einem anderen Podcast irgendwie bezeichnet, als einer von 500, der das geschafft hat, ne, so ein 100% Finanzierung zu kriegen. Und ich sag so, aber ey, warum denn? Du hast so einen Eigenkapitalersatz, der ist nachrangig, was will die Bank denn, ne? Du kaufst eine Substanz, du hast einen, ich bin ja auch nicht da irgendwie blauäugig reingegangen. Man kennt ja immer von der IHK oder Handwerkskammer diese Gründerzettel, wo drin steht, mach mal so eine Dreijahresplanung, ist irgendwie so zwei Spalten, ne? Einnahmen, Ausgaben, Gewinnen, und dann machst du mal so, ja, wenn du mit so einem Zettel zu so einer Bank gehst, ja, dann was wollen die dann, ne? Dann sagen sie auch, ja, geh mal nach Hause, mach mal deine Hausaufgaben richtig. Und das ist ja das, was dann auch ganz viel darauf einspielt. Man muss seine Hausaufgaben machen, man muss die Banken halt mit persönlicher Bonität überzeugen.
Ja. Naja, und also ich habe irgendwie den Eindruck, da kommen sozusagen jetzt schon viele Elemente zusammen. Also das sind diese beiden Elemente, die du da an den Tisch gebracht hast. Eben, du hast ja quasi schon, also mit deiner selbstschuldnerischen Bürgschaft ist ja wirklich.
Aber die ist ja, und jetzt sind wir mal ehrlich, die ist ja nichts wert. Ne? Also
genau, am Ende des Tages kannst du danach
privat Insolvenz anmelden. Es ist mein persönliches Skin in the Game, wo die Bank quasi sieht, okay, der reißt sich den Arsch auf, dass die Kacke funktioniert. So, und sagt dann nicht hinterher, wenn es mal schwierig wird, oh, ich heb mal die Hände und hat nicht funktioniert, sondern ich tue alles, dass das irgendwie funktioniert und die früher oder später irgendwie Geld zurückkriegen und mit Zinsen Geld verdienen. So, ne? Das ist so, das ist so dieses Skin in the Game, was du einfach mitbringen musst. So, ne? Klar, aber am Ende des Tages, dann machst du 3 Jahre die Arme lang, ein Wohlbehaltungsjahr bis 4 Jahre durch, Leben geht weiter. Ist so, jetzt grob gesprochen, ist alles scheiße und alle, die da drin sind, werden mich wahrscheinlich dann jetzt verfluchen, sagen so, du bist nicht da drin, du weißt nicht, wovon du redest, es ist eine Kacke, aber es ist ja nicht so, dass das Leben vorbei ist. Und dann wissen ja auch die Banken, dass es halt nicht, eigentlich nichts wert ist. Die wollen einfach nur sicherstellen, dass du als Nachfolger, als demjenigen, dem sie Geld geben, das auch mit aller Energie, die du hast, durchziehst. Das alles.
Also du hast sozusagen eine gewisse Motivation, dass das irgendwie nicht entsprechend nicht eintritt. Aber es hört sich für mich sozusagen auch so an, als wenn du in der Gesamtkonstellation dieser ganzen Strukturierung, du hast deine Hausaufgaben gemacht, hast gut kalkuliert. Denn das Spannende ist natürlich, meinetwegen kann es sein, dass du einer von 500 bist. Woher das ja kommt, das glaube ich, ist ja durchaus, ich sag mal, Werbetreibende da draußen gibt, die sagt, kauf dir deine Firmen ohne Eigenkapital. Und das klingt natürlich nach einem tollen Traum. Du brauchst gar kein Geld mitbringen und dir wird eine Firma, die auch noch irgendwie sich selber abbezahlt, wird dir irgendwie, kannst du einfach übernehmen und dann ist es die schnelle Weg zum Millionär. Am Ende des Tages ist es nicht so, du musst deine Hausaufgaben machen, du hängst in der Schlinge drin.
Es ist das Framing natürlich auch von einigen Beratungsgesellschaften, alles gut. Das ist genauso wie die ganzen Immobiliencoaches rumrennen und sagen, kauf Immobilien ohne Eigenkapital und Quatsch alles, ne? Alles gut, kannst du machen, du musst ja aber wie schon, ne, es ist alles nicht so, es ist nach außen hin natürlich immer alles leicht geframed. Das Marketing, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Also das Marketing-Spiel funktioniert halt so, du musst es nach außen hin framen, dass es halt leicht, toll, interessant und wirkt, dass du die Leute anziehst und dann ziehst du 100 Leute an und 10 bleiben und dann hast du ja dein Geschäft gemacht und sowas. Alles gut. So, ne, nur, das kann auch funktionieren. Ich habe ja auch vor, eine Unternehmensgruppe zu bauen. So, und ich habe nicht vor, die nächsten Firmen mit Eigenkapital zu kaufen, sage ich auch ganz offen.
Ja.
Es gibt verschiedene Bausteine. Ich habe jetzt die erste Firma mit einer Bürgschaftsbank gemacht. Im Nachhinein betrachtet, ey, echt teuer, Zinsaufschlag. Also im Grunde genommen ist der durchschnittliche Zins mit Bürgschaftsbankgebühren jetzt so bei 5,5, 5,6%.
Machst du schon ordentlich.
So, ich glaube, ich würde beim nächsten Mal probieren, irgendwie eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft reinzuholen oder mir irgendwo Mezzaninkapital zu holen. Klar zahlst du da auch viel Kapital, viel Zins, aber nicht über 15 Jahre.
Ja, so, und, genau, das wäre nochmal die Frage gewesen. Das heißt sozusagen, dieses Vehikel hast du nicht genutzt, dass du Mezzaninkapital irgendwie aufgenommen hast oder sowas?
Das ist auch so ein bisschen, man hat sich zwar so ein bisschen damit beschäftigt, aber im Grunde genommen kam dieser Vorschlag von der Deutschen Bank, weil ich bin ja da hingegangen mit meinem Businessplan, das ist die Firma, alles vorgestellt, was ich so vorhabe, ne, alles, da muss ich ja immer nackig machen und sowas. Hat man ein Erstgespräch geführt, da haben sie so einen Eindruck verschafft und sowas, haben komische Fragen gestellt, die hast du dann beantwortet und dann und dann ging es immer so weiter und irgendwann kamen die mit so einem Vorschlag um die Ecke, wir haben die Firma geprüft, ne, also Jahresabschlüsse, BWAs und sowas, alles haben wir alles geprüft und jetzt haben wir das und das und das, wir haben hier noch die Fragen und wir könnten uns vorstellen, unter diesen Rahmenbedingungen das zu begleiten. Und dann war halt 30% Verkäuferdarlehen, Wirtschaftsbank, KfW, das war also deren Vorschlag. Natürlich habe ich auch einen Fehler von meiner Seite. Ich bin halt einfach zu der Hausbank des Betriebes gegangen, habe mit denen gesprochen und habe nicht noch irgendwie über Sparkasse, Volksbank oder einer anderen Bank irgendwo mal nachgefragt und habe mal gesagt, okay, können wir vielleicht nochmal über andere Bausteine reden, können wir gucken, was ist hier vielleicht günstiger, sondern ich war ja so bei der ersten Firma, so als MBA-Kandidat, du kommst aus Angestelltenverhältnis bis Anfang 30 und denkst dir so, die wollen mir Geld geben, die wollen mir Geld geben, jetzt bist du, ja, ne, so, da bist du ja erstmal so völlig, ja, und wenn das jetzt hier nicht, und wenn ich das nicht, dann, dann klappt das nicht, und dann finde ich auch keine andere Firma, und dann bist du ja noch gar nicht so richtig in dieser ganzen Bubble drin, so, dann bist du ja so, und das muss jetzt hier, und dann willst du ja mit aller brachialer Gewalt das ja irgendwie durchbringen, weil du verliebt bist, rosa-rote Brille und so. Im Nachhinein betrachte, sage ich auch, Junge, hättest du mal einfach mal, auch klar, da ist halt dein Lehrgeld, was du bezahlst. Jetzt ist halt auch so, natürlich spreche ich auch mit Firmen, wo man sagt, okay, könnte man sich vorstellen, diese auch, also mein Plan ist halt, viele kleine Betriebe zusammenzuführen, ne, so einer Flotte aus Speedbooten. Du kaufst halt aber einfach leider löchrige Schlauchboote mit Ruder und ohne Motor und musst dann halt gucken, was du daraus machst. Das ist halt die Kunst, aber das ist halt der Hebel, den du dann auch machen kannst. Wenn wir jetzt in die Investorensprache zurückgehen, in so eine PE-Welt und Fondswelt, dann würde man halt sagen, okay, wir brauchen ja Leverage-Effekte. Leverage-Effekte sind dann halt, okay, Kundenbasis konsolidieren, Administration konsolidieren, ne, Kapazitäten untereinander austauschen, besser werden, dass die eine Firma da die Stärke, die andere Firma da die Stärke, dann kannst du so sagen, das sind halt dann diese Hebeleffekte, auch zu sagen, okay, die eine ist vielleicht eher auf Serie, die andere eher auf Einzelteile spezialisiert, man kann vertikal in eine Wertschöpfungskette gehen, man kann horizontal in eine Wertschöpfungskette gehen bei so einer Unternehmensgruppe und dann halt die entsprechenden Hebel halt hebeln, um halt diese Leverage-Effekte zu sagen, wie man dann in der PE-Sprache sagt, um hinten raus halt mehr Geld zu verdienen. So. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn ich dann mit Firmen auch so spreche. Jetzt ist es so, da sage ich, weißt du, wenn nicht funktioniert, dann halt nicht, da kommt die nächste so, ne? Es ist ja, das realisiert man ja erstmal, wenn man so richtig in dieser ganzen Bubble drin ist, weil ich habe ja dann auch quasi erst mit der Übernahme angefangen, bei LinkedIn auch in diese Bubble reinzukommen, weil vorher als Angestellter, wo du ja auch alles nur unterm Radar machst, im Startup-Bereich würde man Sales-Modus sagen, ja, wo du sagst, du bist dann da voll, das ja nicht, meine Arbeitgeber, ich kann nicht meinen Arbeitgeber sagen, du hör mal, ich suche mir eine Firma.
Ja, klar.
So,
ja.
Und darüber posten, über Nachfolge und so, ne, so eine Sachen. So, und dann erst fängst du ja erst später an zu lernen, ah, es gibt einen Nachfolgemangel. So, und
der spielt sozusagen genau dir und deiner Strategie eigentlich wunderbar in die Karten. Erlebst du das konkret?
Jein.
Also erlebst du, dass das sozusagen, wenn du jetzt mit Nachfolgern im Gespräch bist, dass sie sozusagen bereit sind, irgendwie einen Kaufpreisabschlag zu machen, dass sie irgendwie unter Druck stehen, dass wo du einen Eindruck hast, okay,
nein, also die stehen ja nicht. Also es gibt welche, die stehen da vielleicht unter Druck. Es gibt irgendwelche, so einen Modelladen halt zu. So, und das ist ja nicht mein Käuferprofil. Mein Käuferprofil ist ja, der seinen Laden realistisch einschätzt, seinen Laden fortgeführt sehen will aus ideologischen Gründen, aus Loyalität gegenüber Mitarbeitern, aus Wunsch dem eigenen Lebenswerk gegenüber und nicht sagt, ich muss aber jetzt hier den letzten Euro rauspressen. Das ist ja nicht mein, also das ist so einer, der sagt, ja, mein Laden ist hier, das ist ja ein emotionaler und ideeller Wert und ich habe hier bei Kern gesehen, 7er Multiple muss drin sein und ich mache 100.000 Euro EBIT, deswegen ist das hier 700.000 Euro wert. Mit den Maschinen und das und das und das, ich will eine Million haben. Und darunter gehe ich nicht. Ja, ist halt nicht mein Ideal. Verkäuferprofil, dann viel Glück bei deiner Suche, viel Spaß, viel Erfolg. Mit einigen habe ich da gesprochen, auch 2024. Die Inserate sehe ich immer noch. Und ich weiß auch dann, wie alt die Leute sind und denke mir so, okay, jetzt mal ganz hart gesprochen, viel Zeit hast du halt nicht mehr, ne? Entweder machst du den Laden jetzt, langsam mal zu, machst ihn einfach, kannst ja machen, du kannst ja eine kontrollierte Schließung machen, ne? Also GmbH schließen, Leute raus, Assets verkaufen, und sagen, okay, weil ich sag mal so, wenn du jetzt 30, 40 Jahre Unternehmer warst, wirst du ja schon irgendwo was an die Seite geschafft haben, dass du eine Rente hast, dass du weiterleben kannst und dann machst du den Laden zu, fertig, ne? Da brauchst du ja nicht,
Geht auch, ist jetzt nicht erstrebenswert und ist natürlich sozusagen von der Wertschöpfung natürlich irgendwie schade drum, könnte man sagen. Aber das ist jetzt Angebot und Nachfrage und mit der Zeit ist es natürlich so ein Realisierungsmoment dann auch vielleicht für die Person, dass sie dann sagt, vielleicht nehme ich dann doch irgendwie das kleinere Angebot.
Es ist ja quasi immer einfach begründbar. Ne? Was kann die Firma erwirtschaften? Realistisch. Mhm. Und das ist das, was du für Zins und Tilgung aufbringen kannst. Und dann rechnest du rückwärts. Wenn du jetzt hier so eine Planung machst mit, ja, wir haben hier einen Digitalisierungshebel, den wir haben einen Vertrieb, der hat nie Marketing gemacht. Leute, was glaubt ihr denn, was dann so ein 14, 20-Mann-Betrieb durch Digitalisierung und durch Vertrieb und Marketing hebeln kann? Mhm. Ich sag, die Ressourcen sind die gleichen, mit denen die da arbeiten. Die können vielleicht, kannst du 5, 6, 8% Effizienz rausholen. Du kannst für einen stabilen Anfragefluss durch Marketing und Vertrieb sorgen, aber ansonsten mehr als das, was vorher gegangen ist, wird dann auch nicht gehen, wenn du nicht massiv skalierst. Aber sind wir mal realistisch. Über 30 Jahre lang ist die Firmaentwicklung irgendwie so konstant auf einer Linie und nach der Übernahme durch den Nachfolger geht es auf einmal so ab.
Ist aber, unwahrscheinlich.
Ja, sag, lass den Hockeystick weg, das wird ja auch dann jeder Banker sagen. Selbst auch wenn du konservativ bleibst, sagst du, okay, jedes Jahr 3, 4, 5% Wachstum, auch das. Du musst einfach sagen, von dem, was die Firma jetzt erwirtschaftet, das ist realistisch, dass sie das in Zukunft auch erwirtschaftet.
Ja, ja.
Auch vermutlich mit Abschlägen, weil wir gerade in der Rezession sind und die Depression noch kommt, muss man halt sagen, okay, was ist realistisch? Und jetzt nehmen wir mal einfach ein einfaches Beispiel. Ich habe 100.000 Euro. Ich gehe davon aus, dass so eine Firma einen EBIT von 100.000 Euro erwirtschaften kann. Da kann ich ja nicht hingehen und sagen, ich gebe 100.000 Euro für Zins und Tilgung aus, weil damit schnüre ich der Firma ja alles ab.
Absolut.
So, ich kann ja maximal hingehen und sagen 50, vielleicht 60.000. Ja, 50. Ich würde bei der Hälfte bleiben. Ich würde echt konservativ bei der Hälfte bleiben. Und wenn du dann weißt, okay, ich habe 50.000 Euro mehr zur Verfügung für Zins und Tilgung, und du weißt, 7 bis 10 Jahre, dann kannst du rückwärts rechnen. Zinssatz 4, 5%, 7, 10 Jahre Tilgung, dann rechnest du einfach rückwärts. Das ist dann einfache Mathematik. Das lernst du, glaube ich, in der, weiß nicht, 7. Klasse Zinsrechnung. Keine Ahnung. So, rechne dir den Kaufpreis aus. Und das muss man dem Verkäufer dann sagen. Das ist dein Betrieb wert.
Wie war das für dich in der Kaufpreisfindung? Also bist du mit dem Verkäufer genau diesen Weg gegangen oder ist das jetzt quasi dein Erkenntnis im Nachhinein?
Das ist meine Erkenntnis im Nachhinein. Hier beim Verkäufer, der hat mir einen Kaufpreis genannt und hat auch gesagt, darunter gehe ich nicht. Und dann hat er auch gesagt, ja, da gibt es auch noch so eine andere Gruppe, die ist ja auch noch interessiert hier dran und die bieten mehr und bla bla bla. Aber bei so einer Gruppe, da habe ich halt Angst, dass die hier durchfegen und so. Nachhinein betrachtet hätte diese Gruppe niemals diesen Kaufpreis bezahlt, den ich bezahlt hätte, das weiß ich ganz genau. Ich weiß, um welche Gruppe es sich gehandelt hat und ich weiß, dass diese Gruppe halt anders arbeitet, weil die hätte es auch anders bewertet, weil bei mir ist es ja so, im Nachhinein betrachtet, habe ich viel zu viel für diese Firma bezahlt und diese Gruppe hätte das nicht gemacht, weil die vorher schon 8 Firmen gekauft hat und die hätten denen wahrscheinlich nur einen deutlich 30-40% wahrscheinlich weniger geboten als ich und dann wahrscheinlich nur so ein Paket gemacht, du kommst dann auch in die Gruppe mit rein, bleibst mit in den Betrieb, bleibst mit drin, kriegst ein paar Shares von der Gesamtgruppe dann. Ne? So, und das wäre so da der Deal gewesen und mit mir hat er halt jemanden gefunden, der sofort den vollen Kaufpreis bezahlt, wo er halt mit den 70% Bankdarlehen direkt eine tolle Summe auf dem Konto hat und sagt, adios.
Los geht's.
Und das war so ein bisschen natürlich, warum er sich dann für mich entschieden hat, weil alle anderen, die angeblich auch noch da waren, dann vielleicht nicht überzeugen konnten bei der Bank, um diesen Kaufpreis aufzubringen. Ich habe dann halt eine gute persönliche Bonität gehabt, auch bei der Bank, wo sie gesagt haben, oh, okay, diese Summe bekommt der. Mein Kaufpreis-Multiple war so ungefähr bei 4. aber im Endeffekt hätte ich nicht mehr als 2 bezahlen dürfen. So. Ja. Na, und ich denke wahrscheinlich bei dieser anderen Unternehmensgruppe, die immer im Spiel war, womit man mich auch so ein bisschen immer unter Druck gesetzt hat, die hätte ich vielleicht maximal 2,5, 2,8 oder sowas bezahlt. Plus halt so ein paar, irgendwie, du kriegst eine Rückbeteiligung an der Gesamtgesellschaft etc. und so. Ne? Also, aber da hatte der halt keinen Bock drauf, weil der wollte halt Feierabend machen, ne? So. Das sind so Sachen. Die Erkenntnisse sind natürlich, das habe ich mich mit vielen Nachfolgern aber auch unterhalten, auch mit senioreren Unternehmern, die dann halt immer dabei so ein bisschen grinsen und sagen, ah, das ist halt Lehrgeld, was du jetzt am Anfang bezahlst, ne? Da musst du jetzt durch. Du blutest jetzt und in 30 Jahren kannst du dann drüber lachen, ne? So, und jetzt in der aktuellen Situation ist es halt schwer für mich, sage ich ganz offen, weil du bist halt echt am Hadern und am Kämpfen. Aber das ist es halt, ne? Viele Nachfolger, mit denen ich gesprochen habe, da war die Nachfolge genauso, ich sag mal, nicht reibungslos, aber mit genauso vielen Reibungspunkten halt in den ersten Jahren. Und das ist natürlich dann die ganze Erkenntnis, die ich jetzt mitnehme. Wenn ich jetzt in neue, so eine zweite oder dritte Firma reingehe, machen das ja auch ganz anders. Dann gehst du auch ganz anders rein, dann gehst du auch ganz anders mit Maschinen um, dann gehst du ganz anders mit Werten rum, die vermeintlich als wertvoll bezeichnet werden. Oder du sagst dann so unterm Strich, egal ob es eine Kundenbeziehung ist, ob es irgendwelche Maschinen sind, die ja dann irgendwie ihr Hauptgeschäft ausmachen sind oder sowas, du gehst ganz anders ran. Ganz anders, ganz nüchterner, und weil du auch genau weißt, okay, wenn es die nicht ist, ist es die nächste, weil es gibt genug am Markt.
Ja, das finde ich spannend, dass du das gerade nochmal so sagst, weil ich das tatsächlich aus vielen Gesprächen oft erlebe, ist dieses, nennen sie Searcher oder nennen sie Nachfolger, Unternehmer, potenzielle Nachfolger, die suchen sozusagen die Nadel im Heuhaufen, weil sie den perfekten Deal haben wollen. Ja, und die wirklich sozusagen überall versuchen sie sozusagen in ihren Kriterien, das Unternehmen zu finden, wo eben sie dieses Lehrgeld nicht zahlen müssen. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das erste Unternehmen kaufst du immer zu teuer. Und das musst du einkalkulieren, weil das ist das Lehrgeld, das du zahlen musst, um dann Tage 2 und 3 und 4 und 5 überhaupt irgendwie, um das wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, dass du wirklich irgendwie das Richtige kaufst.
Du gehst ja quasi, also ich hätte natürlich auch dieses Idealbild. Ja, Nachfolge, Riesenchance. Du kaufst jetzt eine Firma, dann kaufst du nächstes Jahr die nächste und in 5 bis 7 Jahren Firmen, gehst mit so einem riesen Framing da rein und voll geil und dann machst du, bist du Unternehmer und natürlich, ja, du arbeitest im Unternehmen, du arbeitest am Unternehmen, du bist strategisch unterwegs, du machst Vertrieb, du machst hier baller, baller, baller und bist dann hier, ne, vergiss es, alles scheiße. Wenn du einen Betrieb zwischen 10 und 30 Mitarbeiter übernimmst, ich habe mir als erstes einen Job gekauft, ein Hamsterrad gekauft oder einen Job mit Angestellten gekauft. Das ist das, was ich hier gemacht habe. So, Punkt, Ende, aus. Das ist aber auch so, wie jeder irgendwo anfängt. Auch ob du jetzt auf der grünen Wiese gründest, ist ja nochmal was ganz anderes. Selbstständige, die auf der grünen Wiese gegründet haben, die den Weg gegangen sind, die sind ja sehr langen, schmerzhaften Weg gegangen, mit alleine angefangen, erste Angestellte, erste Equipment, erste Halle, erste Fläche, erste, ne, und so weiter, und haben alles von Grund auf ausgezogen, haben einen sehr langen Weg hinter sich als Nachfolger, sich in ein bequemes Nest zu setzen. Also dann sage ich mal so, diese Selbstständigen, die selbst aufgebaut haben, sagen, ja, Nachfolge ist ja irgendwie, ne, gar nicht so hart wie das, was ich gemacht habe. Ich sage aber auch, eine externe Nachfolge anzutreten, also das, was ich gemacht habe, von 0 auf 100% in einer Lichtgeschwindigkeit zu gehen, also von 0 Unternehmer auf 100% Unternehmer durch diese Nachfolge zu gehen, ist ja quasi das, was einer, der aufgebaut hat, ja einfach nur nochmal kanalisiert in sehr und komprimiert in sehr engen Zeitraum durchleben. So, ne? Und das realisieren ja viele nicht. Die denken ja dann so, ja, dann setze ich mich da im, dann bin ich da, weil ich habe ja hier schon die Erfahrung, ich komme ja aus der Strategieberatung, ich komme mal hierher, ich komme mal, weiß ich nicht, ich war vielleicht schon mal Geschäftsführer oder sowas. Und dann steuere ich diese Unternehmen genauso, wie ich das die anderen beraten habe oder wie ich da selber Geschäftsführer war in so einem großen Geschäftsbereich von irgendeinem Konzern oder was auch immer, kriegt man ja schon alles irgendwie hin. Aber es ist trotzdem was komplett anderes. Wenn du diese Größe nimmst, der größte Teil des Mittelstandes, also ich behaupte, ich habe jetzt keine Zahlen vorliegen, aber ich würde sagen locker 80% oder sogar mehr, besteht aus Firmen, 10 bis 30 Mitarbeiter, vielleicht bis 5 Millionen Umsatz, irgendwie sowas. Ne? Realistische EBIT-Margen sind vielleicht, wenn du Glück hast, bist du bei so einer Double-Digit irgendwie, 10% oder sowas, ist das, was ja immer alle gerne haben wollen. Wenn du Glück hast, bist du dabei. Und dann kannst du ja selber ausrechnen, was dann so ein EBIT da ist, wie viel da überbleibt und was du tun musst, um das zu erreichen. Und das ist halt einfach echt Arbeit. Es ist kein 9-to-5 oder 9-10 Stunden Konzernjob. Das ist, ja, das ist einfach,
erzähl mal, wie ist gerade, ja, es ist Arbeit. Erzähl mal, wo bist du jetzt? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
11 in der Produktion, 4 im Büro, ein paar Aushilfe, also 15.
Ja, okay. Gut.
15 also, plus ein paar Aushilfen, ja.
genau. Also 15 Mitarbeiter oder Menschen, sage ich mal, die sozusagen um dich herum sind.
Ja.
Du bist da reingekommen und hast erstmal, wie waren deine ersten 3 bis 6 Monate?
Scheiße.
Ja, okay.
Ja, also die Mitarbeiter hatten keinen Bock auf mich.
Hm.
Weil die den Verkauf nicht so richtig verstanden haben, weil der Eigentümer ja eigentlich noch so jung war und alles. Mhm. Dann komme ich da rein mit meinen Vorstellungen. Ja, mhm. Ich habe auch gesehen natürlich, wie die hier teilweise gearbeitet haben, wie ich gesagt habe, ich habe da andere Ansprüche. Prozesse, Organisation, keine klaren Verantwortlichkeiten, alle rennen irgendwo rum und der am lautesten schreit, wird bedienen und also, wie gesagt, so, boah, nee, hat mir irgendwie das gefallen, dann fängst du natürlich an, ne, gewisse Dinge zu hinterfragen, du fängst an, gewisse Dinge einzuführen, da hat man halt auch schnell gemerkt, so, dass man da halt nicht akzeptiert ist, da kommt noch hinzu, ich bin kein Zerspannungsmechaniker, ich kann zwar mit allen Leuten hier auf Augenhöhe reden, ich kann mich aber nicht an eine Fräse stellen und irgendwas erzählen. So, das ist dann auch so ein bisschen ein Akzeptanzding gewesen, weil die ja eigentlich quasi gesagt haben, da kommt ein Zerspannungsmeister und er erzählt mir jetzt hier genau, wie ich hier zu fräsen habe und alles. Nee, brauche ich euch ja nicht erzählen, ihr seid ja Facharbeiter. Und das ist so ein bisschen, ja, das hat einfach dazu geführt, am Anfang, weil dieses Unverständnis da war, warum die Firma verkauft wird, war so eine kalte Abneigung da, ne? Da hat man mich so als die Pest gesehen, der Teufel gesehen. Und das hat natürlich dann natürlich, du kaufst auch eine Kultur mit in dem Unternehmen. Und die war für den Arsch. Sag ich ganz ehrlich, die war einfach für den Arsch. So, und das ist dann, ja, dann hast du halt andere Themen dann auch noch, wo du sagst, okay, wirtschaftlicher Übergang im März, man hat schon gesehen, irgendwie so, hat im Sommer dann wirtschaftlicher Übergang war 1.4., dann hat man aber im März ja schon mitgearbeitet. Man hat dann auch so gesehen, irgendwie, okay, der Auftragseingang ist nicht ganz so gut, die Angebotsquote ist nicht ganz so gut, das ist irgendwie alles irgendwie rückläufig. Wo sind denn die erfolgreichen Zahlen hin von den letzten 3 Jahren, die ich hier geprüft habe? So, ne? Aber klar, wenn man so ab August schon miteinander spricht und das ist immer konkreter zum Ende des Jahres und hat der alte Eigentümer halt immer so weniger hat er halt gemacht. Weil er schon quasi mit dem Kopf weiter war und es hat sich dann halt im Sommer voll eingeschlagen. Ne? Im Sommer hast du dann, ja, du willst immer so um die 200 Umsatz machen. Im Sommer kam dann der erste Monat mit 140.
Mhm.
Dann kam der zweite Monat mit 120.
Ja. Okay.
Das 4 Monate nach der Übernahme. Working Capital hast du zwar verhandelt, aber Konto ist trotzdem, du schadest ja bei 0.
Mhm.
Mhm. Du hast keine Reserven. Ja, und dann denkst du dir, wo ist der Auftragsbestand? Denkst du dir so, okay, wenn du einen Auftragsbestand hast, 500 oder so, wie wir es aktuell haben, ist das schon komfortabel. Da bist du immer so 2,5 Monate im Voraus, weißt du, was zu tun ist. Das ist eine Lohnfertigung, guter Wert. Ja. Auf einmal hast du einen Auftragsbestand nur noch von 200, 180.
Wie bist du vorgegangen? Was hast du gemacht?
Wo ist der eine Kunde hin, der in 2024 nur 300.000 Euro gemacht hat, aber bis Juni 25 nicht eine Bestellung platziert hat? Da gab es im Februar ein Gespräch, wir hatten ein paar Themen mit Termin und Qualität, die haben die Zusammenarbeit beendet. Ja. Maschinen, die reihenweise ausfallen. Eine Maschine, die einen Gleitbahnschaden hat, wo dann quasi eine Reparatur zwischen 15.000 und 20.000 Euro beziffert worden ist. Klar, der Schaden war vorher schon bekannt, das hat man irgendwie beim Working Capital dann mit abgezogen und sowas alles dann im Nachhinein, aber dann sagst du, okay, 15.000 bis 20.000 Euro für diese Reparatur, die Maschine ist aber so alt, dass quasi, wenn der Monteur anfängt, du weißt nicht, was die noch finden, also tauschst du die Maschine aus. Gegen eine 10 Jahre jüngere Maschine, die kostet dann irgendwie 45.000 Euro auf dem Gebrauchmaschinenmarkt, weil du ja jetzt nicht dann einfach nach 4 Monaten hingehst und investierst 300.000 Euro in eine neue Maschine. Also guckst nach einer gebrauchten, aber hast dann schon wieder 45.000 Euro. Klar, hast du die auch finanziert, du hast aber dann die ganzen, ne, Kosten für Demontage, Montage, keine Ahnung was, da bist du auch schnell mal 10.000, 15.000 Euro los. So eine Geschichten, die hast du dann alle. Und dann mit dem fehlenden Umsatz zusammen, mit das zusammen, mit Mitarbeitern, die alle da stehen im April, weil der alte Chef ja gar keine Mitarbeitergespräche mehr, gar keine, alle bei Gehaltsverhandlungen nur noch aufgeschoben hat, weil er ja auch nicht mehr Personalkosten haben wollte, um das Ergebnis gut darzustellen. Alle stehen sie bei dir. Teilweise hast du Leute dabei, das ist eine Frechheit, was die verdienen, wo als nüchtern betrachtet auch, wo du sagst, ey, da muss man eigentlich was machen, weil das ist ja schon versittenwidrig, was die hier quasi an Geld angekriegt haben. Ja, also Themen, wo du dir sagst so, wie konnte das passieren? Wie konnte es dir passieren? Du bist doch der große Corporate-Held gewesen. Du weißt doch genau, wie das Spiel funktioniert. Du hast doch alle Zahlen im Griff. Du hast doch alles geprüft. Du kannst doch die BWA ein- und auswendig lesen. Du weißt doch genau, kaufmännisch, was los ist. Du bist doch hier. Aber warum? Warum?
Dann. Was hat das mit dir gemacht? Mit dir selber als Person?
Ist halt ganz hart am Ego. Du denkst dir, weißt du, warum ich? Wie kann das nur? Du bist, starker Mann, ich bin 1,90 Meter groß, wiege 110 Kilo, mach Crossfit, bin eigentlich jetzt kein Typ von Traurigkeit, so wenn ich durch die Tür laufe, weißt du? Aber sitze zu Hause in meiner neuen Lebensgefährtin und bist da am Wimmern wie so ein kleiner Hund, ne? So. Weil er nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Das ist alles, was man dann da auch mit durchlebt und durchläuft. Was dann da, klar, in diesem letztes Jahr, Juli, August, das war so klar der absolute Tiefpunkt, da habe ich auch nicht gedacht, ob ich das Jahr wirklich überstehe. Dann googelst du, ja, was passiert, wenn ich zum Amtsgericht gehe, was passiert, wenn und so, dann bist du da am Gucken. Auch das habe ich dann gelernt, hinterher hat jeder Unternehmer schon mal durch.
Ich würde eher andersrum sagen, wenn du es noch nicht durch hast, dann bist du noch kein richtiger Unternehmer. Ja. So, aber
und dann gibt es auch so Situationen, wo man so sich denkt so, gut, mein Sohn ist jetzt der einzige Grund, warum ich hier noch kein Benzinkanister an die Hand genommen habe. So. muss man ganz ehrlich so sagen, das war bei mir so letztes Jahr. Das war so. Ja, und dann muss man halt gucken, okay, was macht man dann, ne? So, das Unternehmen eigentlich so ausgelegt, 2,4 bis 2,5 Millionen Euro Umsatz. Haben die auch immer gemacht. Letztes Jahr haben wir 2,25 gemacht. So. Fehlt was, ne?
Abschlag.
Deutlicher Abschlag. Total. Klar, wenn jetzt der 300.000 Euro Kunde da irgendwo, wenn wir den so reinrechnen, haben wir noch ganz gut hingekriegt, so, ne? Weil ich dann natürlich, ging dann, ne? Vertrieb. Ja, ich habe natürlich noch einen Kunden aus meiner alten Branche auch rangeholt. Der hat dann dringend mal irgendwie letztes Jahr schon 170.000 Euro dagelassen. So, nur da sind auch Bauteile gewesen, wenn die hier vorher nur Löcher und Nuten gefräst haben. Mit Fräsen hat das, was die hier vorher gemacht haben, wenig zu tun gehabt. Das muss man erstmal alles hier einführen, ne? So richtige komplexe Teile zu fräsen, komplexe Teile zu drehen. Ja, mit Rundlauftoleranzen, was die hier vorher nicht hatten. Wenn halt vorher hier eher so, sag ich mal, Bauschlosserei, so nach dem Motto, ne? Und rudimentär gearbeitet worden ist, muss man das natürlich erstmal alles einführen mit richtigen komplexen Teilen und sowas, weil im Maschinenbau ist die Zeit vorbei, wo du sagst, du machst jetzt hier irgendwie 1000 Teile, 100 Teile, 500 Teile, die du einfach von der Stange irgendwie machen kannst. In Deutschland machst du halt im Maschinenbau nur noch komplex. Du verdienst Geld mit komplex, so, und nicht mit einfach. Und das ist dann halt so ein Change, den man hier machen musste. Der ist immer noch nicht ganz zu Ende vollzogen, aber das Jahr 2025, letztes Jahr, war natürlich davon geprägt von viel Schmerz. Klar, du fängst im April an. Du fühlst dich wie der Große. Ich habe eine Firma gekauft. So, ich habe Geld gekriegt von der Bank. Ich habe eine Firma gekauft. Nächstes Jahr kaufe ich die nächste. Und jetzt Schakalaka, geht nach vorne. Das war so April, Mai. Da war so ein Hoch. Dann kam Juni, Juli, August. Das ist dann so, da kam so richtig so diese Vollgesichtsbremsung. Ja, so richtig so, man ist im Vollspeed am Rennen. Stellt dir einer Beine und mit alle Geschwindigkeit, die du hast, bremst du mit dem Gesicht auf den Ascheplatz. So muss man sich das vorstellen. So, und dann kommen noch Leute da rein, die dich noch treten und dir zwischen die Beine treten und sowas alles. Da kannst du dir alles so vorstellen, du bist dann einfach nur am Boden und denkst dir, ich will nicht mehr. So, ne, das ist wirklich so, was so letztes Jahr halt prägend war da im Sommer. Und dann muss man halt gucken, dass man halt die Arschbacken zusammenkneift. weitermacht. Und dann halt auch natürlich die richtigen Entscheidungen trifft, die richtigen Maßnahmen macht, ja, nicht im Stillstand, nicht im Selbstmitleid versinken, nicht im, ne, nicht so wieder, nicht so verkümmern in der Ecke hocken und wimmern, sondern ja, Sachen draus machen, mitnehmen, lernen, Erfahrungen sammeln. Und klar, das ist jetzt so quasi dann seit September letztes Jahr im Fokus. Ne? Da hat man hier Personal umstrukturiert, ich habe meine administrative Ebene hier komplett ausgetauscht, ich habe auch Leute, die letztes Jahr mitgezogen worden sind, die neu angefangen haben, letztes Jahr im Februar, wo man zwar schon den alten Eigentümer in Absprache eingestellt hat, aber die dann halt hinterher festgestellt, die haben jetzt getaucht, hat man sich auch entledigt und ne, man hat halt so ein quasi so eine Restrukturierung, halbe Restrukturierung, in der man auch immer sich noch befindet, muss man halt dann durchziehen. Dazu gehören unangenehme Entscheidungen, die muss man halt treffen. Man muss Investitionsentscheidungen treffen, obwohl die Kriegskasse leer ist. Gucken, wie kriegt man das halt gestemmt? Wie, wenn ich jetzt 10 Jahre in die Zukunft denke, ich muss ja gucken, ist jetzt die geile Maschinenbau in 10 Jahren? Wie ist es meine Gruppe in 10 Jahren? So, und da muss ich ja jetzt die Weichen für stellen. Und ich kann ja jetzt nicht nur zum Beispiel die Substanz der Maschinen, die Wartungskosten, 2000 Reparaturen, Instandhaltungskosten 2025 waren 5-mal so hoch wie in den Jahren davor. Ich bin jetzt im Mai, also Anfang Mai 2026, jetzt schon auf dem gleichen Reparaturkostenniveau wie 25. Das sind alles Sachen, ne, wo man sagt, okay, mache ich da jetzt so weiter oder mache ich jetzt, schmeiße ich jetzt Maschinen einfach raus und investiere? Gehe ich jetzt das Risiko ein, dass ich mir eine Maschine hole, dass ich mir jetzt nochmal 200.000, 300.000, 400.000 Euro an die Backe mache und jeden Monat 5.000 Euro irgendwo hinschieben muss? Das sind ja alles, ne, hebe ich jetzt die Fixkosten an, mache ich das oder mache ich das nicht? Ja, das sind alles Sachen, die muss man halt dann durchgehen. Das ist halt die harte Unternehmerrealität.
Wen hattest du an deiner Seite zu der Zeit? Hattest du, wer war dein Gesprächspartner? Hattest du Gesprächspartner in den schweren Zeiten?
Nachhinein habe ich einige so kennengelernt, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Über LinkedIn, lass mal hier, ne, digitaler Kaffee und so. Ich am Anfang natürlich hast du da sehr viel gemacht, weil alle wollten mit dir sprechen, alle wollten, wie hast du das gemacht und etc. Da hast du natürlich auch ein bisschen geil gefühlt, dass dann alle irgendwie Interesse an dir haben. Und vielleicht hast du ja auch viel Zeit verschwendet, ne? Wenn ich dann jetzt mittlerweile, wenn ich mit jedem einen digitalen Kaffee trinken würde, der da anfragt, dann komme ich gar nicht mehr zum Arbeiten.
Kannst du ja in Zukunft einfach den Podcast einfach zuschicken.
Genau. Und ja, da kam dann schon so einige, mit denen man halt gesprochen hat, auch einige, die halt auch gescheitert sind und sowas. Und da gab es schon so den einen oder anderen, den man dann im Laufe der Zeit halt da auch kennengelernt hat, auch von Leuten, die sich mit Fördermitteln, Unternehmensfinanzierung und so beschäftigen, die das auch schon irgendwie 30, 40 Jahre länger machen als ich, die ja dann auch so ein bisschen mal den Kopf gewaschen haben und sowas. Die hat man da schon mal kennengelernt. Also 1-2 Leute gab es da, aber ansonsten war ich halt erstmal, also in diesem Zeitraum Sommer 2025 war ich auf mich alleine gestellt. Ich rede da auch nicht, da redest du ja auch nicht mit deiner Familie drüber, da rede ich auch nicht mit meinem Vater darüber. Mein Vater ist auch ein gestandener Geschäftsführer, Unternehmenslenker und hat seine Firma 3-4 Mal restrukturiert und saniert. Und also nicht seine Firma, sondern die Firma, in der er gearbeitet hat als Finanzchef. Aber da gehst du ja nicht hin und sagst dann, ich habe hier
warum
Probleme.
Warum gelingt uns das, warum gelingt uns Unternehmern das nicht?
Stolz, Versagensangst. In Deutschland ist es ja auch so, wenn du Unternehmer wirst, verändert sich dein Umfeld. Wegbegleiter, wo du denkst, die begleiten mich schon mein halbes Leben, die sind auf einmal weg. Du wirst von Leuten gefeiert, die du gar nicht kennst. Die sprechen dir gut zu. Wenn du scheiterst, sagen alle, habe ich dir doch gesagt. Mhm. Die Kultur in Deutschland ist ja ganz anders als vielleicht auch woanders, wo sie sagen, du hör mal, scheitern ist gar keine Schande, steh wieder auf, mach weiter. Ja? Die Probleme, die da ja auch zum Teil ja auch gekommen sind, sind ja nicht Sachen, die ich jetzt verursacht habe. So, ne?
Ja, so, du hast sie mitgekauft und trägst am Ende des Tages die Verantwortung dafür, dass es irgendwie sozusagen weitergeht.
Genau. Und aber trotzdem ist es halt dann klar, es ist auch ein massives Ego-Ding. Ne? Es ist ja, wir sind ja in Deutschland auch so geprägt, dass das Scheitern Also das ist ja einerseits, bei Erfolg ist ja irgendwas immer faul. Und wenn man scheitert, ja, hat er halt nicht hingekriegt, ne? Hätte er besser machen müssen, hätte er dies, hätte er das, hätte man von außen, und ist ja jeder immer klüger. Das ist ja so die Kultur, die wir in Deutschland haben, und die ist auch in einem Tiefjahr auch halt drin. Die Reise habe ich ja jetzt erst 13 Monate, sag ich mal, so durchlebt, wo ich jetzt sage, so, das hast du ja ein ganz anderes Bild da drauf, ne? Das ist ja auch bei jedem Unternehmer so, dass man ein ganz anderes Bild da drauf hat. Ja, das sind so die Themen, die kommen dann halt, bei so einer Nachfolge kommen die, ja, ich sag mal, sehr wie mit so einem Glas, was so ein Sonnenstrahl halt kanalisiert. Das ist so das, wo, wie das in der Nachfolge dann halt ist. Ja, muss man halt Bock drauf haben. Und das muss halt jedem klar sein, weil du hast das ja schon angesprochen, ne? Searcher und so eine Geschichten, alle, die sind ja alle dabei zu sagen, wir wollen den deutschen Mittelstand retten, suchen dann aber Unternehmen 1 Million EBITDA aufwärts mit zweiter Führungsebene mit. Ja, so dieses Idealpaket und am besten noch ohne Risiko und keine Ahnung was, haben dann aber selber nur, weiß nicht, 8, 9, 11% von so einem Unternehmen und müssen dann aber die ganze Zeit nur das Operative machen und gucken, dass die Investoren befriedigt werden. Da bist du ja auch nur Angestellter in, wie in so einem Konzernkorsett. So, da bist du ja auch kein richtiger, also du bist schon irgendwo Unternehmer, aber auch nicht so richtig.
Ja, also ich kann deine Perspektive teilen, weil ich sozusagen auch, ich habe ganz persönlich eine ganz lange eine gewisse Aversion gegenüber Investoren gehabt und war für mich immer klar, ich bin der Typ Unternehmer, der diese Freiheit mehr braucht als die Größe. Das, was ja sozusagen diese Search Funds irgendwie ja durchaus können oder ermöglichen, ist ja quasi nochmal Unternehmen in einer anderen Größenordnung auch wirklich zu kaufen.
Ja.
Und dass es dafür ein Vehikel braucht in Deutschland, ist ja eigentlich total super. Aber ich stimme dir zu, das sind andere Charaktere. Das sind Charaktere, die, für die ist vielleicht Freiheit nicht so wichtig. Die können damit umgehen, dass Investorendruck entsteht und dass irgendwer Reporting und man eben halt nur seine 10 oder 15% vom Unternehmen hält. Und das resoniert tatsächlich mit mir, weil ich vom Typ her auch eher derjenige bin. Mir ist es wichtiger, eine gewisse Freiheit zu haben, als dass ich sozusagen eine gewisse Größe brauche.
Genau. Wobei ja diese totale unternehmerische Freiheit ja auch eigentlich eine Illusion ist.
Ja.
Ich bin ja hier auch getrieben von Kunden, von Märkten, von Mitarbeitern, von, ne, aber klar, ich setze die Grenzen hier, ne? Ich entscheide, wenn jetzt Konflikte mit Mitarbeitern sind, wie weit gehe ich die ein oder beende ich gewisse Sachen oder, ne? Auch bei Kunden, klar, ich muss hier Geld verdienen, aber ich kann auch Kunden rausschmeißen, ich muss nicht um jeden Preis alles machen und so eine Geschichten. Das ist halt die Freiheit, die man hat. Ich definiere aber diese unternehmerische Freiheit mit der totalen Verantwortung, die man trägt. Also das bedeutet für mich, du trägst die totale Verantwortung und kein anderer. Kein Konzernchef darüber, keine Ebene darüber, kein Externer oder sowas, sondern du bis 100% Verantwortung. Und das ist für mich Freiheit, weil ich muss 100% quasi die Verantwortung tragen und 100% auch selber entscheiden und machen und tun. Das ist ja die Freiheit. Und das heißt, wenn ich dann zum Beispiel sage, Freitag 13 Uhr, könnt mich alle mal am Arsch lecken, ist das meine unternehmerische Freiheit. Ich trage aber auch die Verantwortung dafür. Das, so definiere ich das halt für mich. Und das ist halt das, wo ich Bock drauf hatte. Ich will die Verantwortung tragen. Ich will die Verantwortung definieren und ich will verantwortlich sein. Das ist für mich Freiheit. Vorher so im Konzernjob, da bist du ja schon fast am Bohrort gewesen. Klar, jetzt auf der anderen Seite gegenübergestellt bist du so immer hart am Burnout. Aber ich sag mal so, ich bin noch jung, ne? Klar, alle Älteren blicken natürlich rückblickend auch anders da drauf, aber ganz ehrlich, wie sind wir denn in die jetzige Situation bei uns gekommen, dass wir bis vor ein paar Jahren noch in Wohlstand geschwelgt haben und uns keine Sorgen machen mussten und keine Arbeit. Das ist halt einfach nur harte Arbeit. So, und ich gehe natürlich davon aus, jetzt gerade noch habe ich noch nicht viel davon. Klar, ich zahle mir ein anständiges Gehalt aus, aber Dass ich jetzt sage, ich habe jetzt mir jetzt schon vom letzten Jahr irgendwie einen dicken Gewinn ausgecasht oder sowas. Ach, kannst du vergessen, ja, ey. Kannst du vielleicht mal in 20 Jahren drüber nachreden. Also wenn ich so Anfang, Mitte 50 bin, dann hoffe ich, dass sich das Ganze mal gelohnt hat, der Schmerz, ne? Und das ist halt das Ziel, da muss er halt drauf hinarbeiten. Und nicht jetzt hier zu sagen, ich kaufe jetzt ein Unternehmen, 1 Million EBITDA, mach 5 bis 7 Jahre, mach das wieder fett, dann verkaufe ich das, weil die Investoren halt auch wollen, die wollen ihr IRR sehen und dann kehre ich mich selber auch aus. Mhm. Ja, kann man jetzt halt irgendwie machen. Kann man auch klar im Startup-Bereich auch machen, aber funktioniert, warte, in wie vielen Fällen von 10? Ein?
Genau, was mich tatsächlich einfach an deiner Geschichte irgendwie so beeindruckt, dass du bist halt nicht diesen, du hast nicht so ein bisschen auf diesen perfekten Moment gewartet, sondern du bist einfach losgestartet und wie man so schön sagt, die Klippe runtergesprungen und auf dem Weg runter baust du dir dein Flugzeug. Das merkt man so sehr.
Das ist eine gute Metapher.
Ja. Und das macht für mich irgendwie so eine richtig gute Unternehmerstory irgendwie aus, insbesondere eben auch im Handwerk. Ne? Also eben nicht dieser akademische Weg, sondern eben ein bisschen das echte Handwerk. Und ich glaube, diese Handwerksbetriebe, die braucht es mehr. Genau, Maschinenbaubetriebe, eigentlich wird es davon immer welche geben, brauchen starke Nachfolge. Und das ist ja quasi auch etwas, was du so ein bisschen auf LinkedIn immer wieder nochmal transparent machst. Und daher finde ich das total gut, dass du da sowohl ins Rampenlicht trittst, ja, und zum anderen halt eben auch mit einer gewissen Haltung. Man merkt das an dir sehr, dass du so ein bisschen, du hast deine Haltung und eine klare formulierte Aussage und bei der bleibst du und sagst ja auch relativ klar, wem das nicht passt, der kann mich einmal an die Füße fassen. Daher, also ich glaube, wir brauchen noch mehr Jans im Maschinenbau. Genau. Wo findet man dich gut und wer sollte auf dich zukommen?
Also man findet mich eigentlich am besten auf LinkedIn. Da habe ich auch viele Sachen, wo man sich ein Bild von mir machen kann, also über Beiträge. Klar, die geile Maschinenbau und auch Jan Podobrin ist auch irgendwo bei Instagram, wobei Instagram für mich nur privat zum Doomscrollen ist, sag ich mal. Ja. Die geile Maschinenbau hat natürlich auch ein paar Reels und sowas, aber nicht viele Follower. Wir haben darüber Stellen sehr erfolgreich besetzt. Deswegen gibt's das da, aber wenn ihr was haben wollt, LinkedIn oder geht einfach auf die geile Maschinenbau-Seite und schreibt eine Mail. Das ist so das, wo man mich findet.
Ja. Super. Jan, vielen Dank.
Ich danke dir auch. War ein schönes Gespräch.